ARD.
SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch.
Hallo Werner.
Hallo Tobi.
Werner, habt ihr einen Trockner zu Hause?
Einen Wäschetrockner? Ja, haben wir. Versuchen aber so viel wie möglich an der Luft zu trocknen.
Siehst du mal, dann gehört ihr aber zu den knapp 43% der privaten Haushalte in Deutschland, die einen Trockner haben. Und es waren im Jahr 2000 nur knapp 32%. Große Steigerung.
Und das ist des Teufels.
So ist es nämlich, denn wir wollen heute über Elektroartikel reden, also über Elektronik, TV, Radio, Multimedia, über Smartphones. Was macht eigentlich diese ganze Elektronik mit Umwelt und Klima? Was machen wir eigentlich, wenn die Sachen dann doch mal am Ende ihres Lebenszeitraums angekommen sind? Was steckt da alles drin? Darüber wollen wir heute reden und eigentlich haben wir gerade schon das erste Problem benannt anhand des Trockners. Wenn du mal an die Haushaltsgroßgeräte zum Beispiel gehst und dir den Umsatz anschaust, 2007 und mit 2022, vergleichst. 2007 waren 6,9 Milliarden, sagt die GfK. 2022 10,5 Milliarden. Und so sieht das auch bei Haushaltskleingeräten aus. Und dann natürlich auch noch an der IT, Smartphones und so weiter. Die Steigerung geht immer nach oben und die Prognosen übrigens auch noch.
Ja, ganz genau. Und alles, was wir sonst Gutes tun in Sachen Klimaschutz, das verprassen wir auf der anderen Seite wieder mit mehr Elektronik zu Hause.
Ja, jetzt wäre ja die Frage vielleicht am Anfang gleich, was macht das denn mit Umwelt und Klima? Also warum reden wir darüber? Da ist es ja immer schwer, genaue Daten zu finden, weil man hier mit vielen Annahmen und vielen Rechengrößen arbeiten muss. Ich fand eine Darstellung des Öko-Instituts ganz spannend. Die sagen, dass 0,85 Tonnen CO2 im Schnitt pro Jahr und Mensch in Deutschland entstehen durch unseren digitalen Lebensstil. Also da geht es um Smartphones, Fernseher, Laptop und so weiter. Und ich finde, 850 Kilogramm, das ist angesichts unserer 10,5-12 Tonnen insgesamt pro Jahr gar nicht wenig, ne?
Das ist genau das Problem, dass wir immer mehr sozusagen virtuell verbrauchen. Mhm. Weniger Autofahren ist das eine, vielleicht weniger Fliegen ist beim einen oder anderen das andere. Aber das Internet und die Elektrogeräte im Haushalt verbrauchen halt immer mehr Strom. Die werden als Einzelgerät immer effizienter. Aber in der Summe führt es zu mehr Verbrauch, Rebound-Effekt. Auch dazu haben wir eine Folge der Klimazentrale in der Audiothek.
Stimmt, da kann man noch mal reinhören. Da habe ich nämlich auch noch eine Zahl rausgenommen. Und da ging es nämlich auch um, das Ganze irgendwie valide zu machen. Der private Stromverbrauch ging zwar leicht zurück von 2010 bis 2020, -7,5%. Aber wenn man sich mal die Effizienzsteigerungen anschaut, die in der Zeit einfach passiert sind, dann kann das nicht sein, dass man quasi gleichbleibend Elektrogeräte hat. Da muss viel dazukommen. Ich habe mal nachgeschaut, ein Kühlschrank mit Gefrierfach hat heute deutlich weniger Stromverbrauch als noch vor 30 Jahren, also grob 60% weniger war die Zahl, die ich gefunden habe. Lampen, denk mal an LEDs, an Energiesparlampen.
Brauchen ja nichts mehr.
Ne? Genau, und trotzdem sind es dann am Ende doch nur 7,5% Einsparung, da weißt du schon, wo es herkommt. Also diese Folge Rebound können wir gleich mal empfehlen.
Und es kommen eben neue Bereiche dazu, das heißt die Unterhaltungselektronik vor allen Dingen hat ja, und die Informationselektronik, also Computer mit allem, was dazugehört, das ist ja mächtig aufgerüstet worden und dabei sind die Endgeräte jeweils, die wir zu Hause haben, ja auch nur die Spitze vom Eisberg, weil dahinter stecken halt diese riesigen Server- und Rechenzentren, wo man alleine zwischen 2010 und 2017 nach dem Border Step Institute 25% mehr Verbrauch an Energie in Deutschland gehabt hat.
So, und das belegen auch nämlich diese Zahlen vom Öko-Institut. Ich habe ja gerade vorhin gesagt, 0,85 Tonnen CO2 pro Mensch und Jahr in Deutschland. 0,35 Tonnen gehen auf die Herstellung, also ne, Rohstoffgewinnung, Verarbeitung, Energieaufwand eben. Aber da fand ich es interessant übrigens, ein großer Flachbildfernseher, eine Tonne CO2 in der Herstellung. Das ist echt ordentlich. Ne? Ja. Ein Laptop 250 Kilogramm, Smartphone 100 Kilogramm. Und dann kommt das, was du gesagt hast, Rechenzentren. Das floss mit 0,25 Tonnen ein in diese Berechnung und dann kommt halt noch die Nutzung eben dazu. Und das war übrigens von 2019, da war die Rechenzentrumsleistung bestimmt noch weniger als sie heute ist, denn da wurde ja TikTok hier erst richtig groß und Videostreaming, YouTube und die ganzen Streaming-Angebote. Also wir merken schon, da geht einiges. Und das ist unter dem Klimaaspekt jetzt mal das Erste. Bei der Umwelt kommt natürlich sofort das Wort Rohstoffe.
Ja, und diese Rohstoffe, die sind meistens auf dem dreckigen Weg herzustellen. Mhm. Und China ist der oberste Lieferant von dreckigen Rohstoffen. Nicht, weil die Chinesen das am besten könnten oder weil sie am meisten davon hätten, sondern weil sie die geringsten Umweltbedenken haben. Das muss man klipp und klar so sagen. Deswegen liefern sie am billigsten. Man kann das meistens auch für viel Geld sauber machen. Mhm. Aber das ist eben etwas, wo man sich klar sein muss, dass wir in unserem Wirtschaftssystem diese Fragen ausgelagert haben. Also nehmen die sogenannten seltenen Erden, die werden weit überwiegend in China gewonnen. Sie werden fast ausschließlich in China gereinigt und verkaufs- oder versandfertig gemacht. Und das hat zur Konsequenz, dass wir mittlerweile brutal abhängig sind von China, weil wir eben immer den billigsten Weg gegangen sind. Ist ein bisschen wie mit dem Russengas. Mhm. Das russische Gas war eben billig, deswegen hat man andere Dinge nicht gemacht, die man auch hätte machen können, die besser gewesen wären. Zum Beispiel die Erneuerbaren schneller ausbauen. Ja. Aber das genau ist nun mal eine logische Konsequenz, wenn man immer die Kosten optimiert.
Russland hat übrigens auch sehr viele Rohstoffe, nicht nur China, das kommt mir auch gerade dabei. Also du hast es ja schon gesagt, genau, wir brauchen Rohstoffe, also in den Geräten steckt Eisen, Stahl, Kupfer, Aluminium, Edelmetalle wie Gold, Silber, aber auch eben die Sondermetalle wie Indium oder seltene Erden. Was ich interessant fand zu diesem Aspekt, wir sollten das ja eigentlich vielleicht auch mal selbst machen oder sauber hier machen, ist
Lithium, ne?
Lithium. Es gibt eine Studie der Universität Leuven in Belgien, die sagt, dass die EU mittelfristig Engpässe bei der Versorgung mit Rohstoffen drohen könnten. Und der Grund ist, wir brauchen halt für E-Fahrzeuge, Batterien, PV-Anlagen, Windräder und so weiter viele Metalle, aber die nötigen Bergbauprojekte, um diese Metalle zu gewinnen, die kommen nicht hinterher und so könnte eben gerade bei Lithium, aber auch bei Kupfer, Kobalt und so weiter ein Engpass entstehen. Und da haben wir ja eigentlich zwei Möglichkeiten. Wir könnten das in der EU gewinnen. Also Nickel gibt es in Finnland,
Lithium aus den Geothermiebohrungen.
Ja, Spanien, Portugal, Serbien. Aber bisher ist es halt nicht wirtschaftlich, ne? Weil es woanders günstiger gemacht wird.
Aber weißt du, da ist es ein bisschen schwierig. Diesen Studien gegenüber bin ich sehr skeptisch, was so eine Prognose für den Verbrauch von bestimmten Metallen betrifft. Denn das ist so ein bisschen wie diese berühmten Verkehrsprognosen in Berlin in der Kaiserzeit. Wenn der Verkehr weiter so zunimmt, dann wird Berlin in Pferdeäpfeln ersticken. Das war nämlich eine valide Prognose. Man hat sich ausgerechnet, dass man das irgendwann nicht mehr wegschaffen kann und dann säuft alles in Pferdescheiße ab. Und das, also genauso ist das ja hier. Es gibt ja nicht nur die statische Berechnung, wir brauchen Lithium in diesem Umfang pro Kilowattstunde Speicherleistung und damit wird der Lithiumbedarf so und so steigen, sondern wir haben mittlerweile ganz andere Batteriekonzepte. Und das ist der andere Weg. Es gibt ständige Verschiebungen auch des Bedarfs an solchen Stoffen. Wenn ein einzelner Stoff teuer wird, dann sucht die Wissenschaft, sucht die Ingenieurskunst Lösungen, wie man mit anderen Stoffen das Gleiche erreichen kann. Also da bin ich optimistischer. Das glaube ich nicht, dass wir solche Probleme mit der Versorgung einzelner Stoffe kriegen werden. Da ist der Markt sehr gut regulativ, weil er einfach dafür sorgt, dass andere Wege dann gegangen werden. Aber das ändert nichts daran, dass beim Stand heute eben sehr vieles sehr dreckig aus China kommt.
Das ist hochspannend. Ich habe mir auch neulich für die SWR-Reportage die Öko-Checker habe ich mir auch angeschaut, was an Akkus alles gerade geforscht wird und wie man eben Lithium quasi schon versucht zu ersetzen. Mhm. Und da wird sehr viel gehen, da stimme ich dir zu. Wenn man jetzt diese Studie nimmt und mal das rausrechnet, ich weiß nicht, ob sie diesen Effekt einberechnet haben, dass es auch Alternativen gibt, aber dann wird die Nachfrage weltweit auf jeden Fall deutlich, deutlich höher sein 2050. Aber übrigens auch für seltene Erden oder Kobalt. Aber wir kommen ja noch zu einem anderen Punkt. Wir müssten gar nicht so viel fördern weltweit, wenn wir es denn doch recyceln würden. Und da sagt die Studie, mit diesen Annahmen, also dass wir so viel brauchen, jetzt wenn du noch recht hast, dass wir es auch noch ersetzen können, aber wenn wir so viel bräuchten, wie die Studie sagt, könnten wir einen großen Teil unseres Bedarfs decken, perspektivisch bei Basismetallen bis zu 65%, bei seltenen Erden mehr als 75%, was uns zu der Frage bringt, Werner, wie gut läuft es denn mit dem Recycling?
Mäßig gut, glaube ich. Es hat sich mittlerweile ganz gut etabliert für größere Geräte. Aber wenn man sieht, wie schwierig es ist, Kleingeräte zum Beispiel im Handel loszuwerden, der die zurücknehmen müsste, dann wird klar, dass, glaube ich, ganz vieles, verlässliche Zahlen gibt es dazu kaum, im Restmüll landet.
Jedes zweite Elektrogerät im Schnitt landet in Deutschland im Restmüll und wird damit im schlimmsten Fall nicht recycelt. Jetzt hast du gerade gesagt, der Handel müsste es zurücknehmen. Stimmt, das ist so. Aber wieso ist es schwierig? Hast du da schon mal eine Erfahrung gemacht damit eigentlich?
Nein, ich bringe das immer, und das ist, weil ich sowieso Zeug zum Wertstoffhof bringe, nehme ich das immer mit. Und da ist ein Container für kleine und große Elektrogeräte. Und die gehen dann eben in der Regel ins Recycling. Da müssen aber auch Infrastrukturen aufgebaut werden. Ja. Auch da fehlt es manchmal zu. Das ist übrigens ein ganz spannender Punkt. Das ist so ein bisschen Henne-Ei. Am Anfang ist für viele Dinge gar keine Lösung da, wie man das recyceln kann, weil es noch nicht genug von diesen Dingen gibt. Ich weiß, dass die Freundin meines Sohnes zum Beispiel ihre Ingenieursarbeit darüber geschrieben hat, wie man Laptops überhaupt nur auseinandernehmen kann im industriellen Maßstab, um an den Inhalt ranzukommen, an diese Stoffe, weil es ist illusionär zu denken, dass da einer sitzt mit einem Schraubenzieher und Lötkolben und das alles fein auseinandernimmt. Das muss man schon ein bisschen großtechnisch hinkriegen. Und da geht erst die Entwicklung überhaupt richtig los, wie man da alle diese Rohstoffe wieder entdeckt. Ein anderes Beispiel aus einem ganz anderen Bereich sind die Windradflügel, für die es eben noch kein richtiges Recycling gibt. Aber es gibt riesige Projekte mit guten Ideen und guten Möglichkeiten, die Dinger doch zu recyceln. Das hat nur nicht geklappt, weil es noch nicht genug davon gab.
Auch bei der Photovoltaik ist es so.
Exakt das Gleiche. Also, hier steckt ja auch viel drin, ja.
Ja, und um heute irgendwie ein bisschen Werbung für die Öko-Checker zu machen, ich weiß nicht, ich habe mir auch in einer Folge angeschaut, sowohl ein E-Recycling-Hof, also ein Wertstoffhof, wo das Ganze einfach betrieben wird. Und es ist, wie du sagst, ne, also diese Teile werden geschreddert, da geht auch schon viel automatisch. Aber alles, was eine Batterie hat, und da gehört ja ein Laptop auch mit dazu, oder halt von mir ist eine elektrische Zahnbürste, muss händisch auseinandergenommen werden. Die Batterie muss raus. Und dann stand ich dann, habe einfach mal aus einer verbauten Zahnbürste eine Batterie rauszumachen. Das ist richtig, richtig Arbeit, tatsächlich. Und da geht viel, die bauen auch weiter an, das wird auf jeden Fall kommen. Aktuell ist es so, ich bin ja immer noch der Mann der Zahlen, eigentlich schreibt die EU seit 2019 eine Sammelquote von mindestens 65% vor beim Elektroschrott. In Deutschland liegen wir bei um die 44%. Also wir sind wirklich bei weitem noch bei dieser Quote nicht angekommen.
Eben, also dieses Potenzial muss man mit Sicherheit heben, mindestens zu dem, was du gesagt hast, irgendwie ein Dreiviertel dieser Stoffe müsste zurückkommen. Das ist einfach geboten, weil sonst werden wir den Rohstoffbedarf sicher nicht decken können.
Jetzt war ja noch die Frage, wohin mit unserem Elektroschrott? Du hast es gerade schon angesprochen, an sich in jedes Geschäft, das Elektronik verkauft schon mal. Große Drogerien und Supermärkte müssen Altgeräte auch annehmen.
Wenn sie welche verkaufen,
Oder wenn sie sehr groß sind. Also da gibt es ja eine Quadratmeterregelung, ich glaube ab 800. Dann Kommunen haben oft mobile Sammelstationen oder man bringt die Altgeräte zum Wertstoffhof, wie du das machst. Beziehungsweise manche Kommunen, ähnlich wie beim Sperrmüll, organisieren auch die Abholung. Und was ich mal ganz wichtig finde zu sagen, die Dinge auch zurückgeben und nicht in der Schublade vergammeln lassen.
Das ist bei den Handys ja ein bekanntes Problem. Da steckt ja auch sehr viel gerade an Edelmetall drin, in der Summe, nicht im einzelnen Gerät. Das ist nitty-gritty, aber in der Summe ist es erstaunlich. Und da schlummern, ja, ich weiß nicht, ganze Bestände. Wir haben es auch mal gemacht, glaube ich, in der Folge, nur mit Handys. Ne?
Ja, du findest immer und überall was. Ich war am Wochenende auf einer kleinen Party und habe irgendwo in der Schublade eine Entfusselungsmaschine, die nicht mehr geht, gefunden. Und dachte mir, wow, okay, ich wusste nicht mal, dass es das gibt. Ne? Vielleicht sogar besser als immer Einweg, hier diese Fusselrollen zu nehmen. Keine Ahnung, müsste man mal ausrechnen.
Das ist übrigens auch ein ganz spannender Punkt. Wir haben zu Hause einen elektrischen Dosenöffner, den haben wir geschenkt gekriegt.
Ja.
Das sind auch so Dinge, wo man sich manchmal fragen muss, braucht man wirklich alles?
ja, ich weiß, den elektrischen kleinen Mini-Entsafter für eine Orange oder Zitrone und
genau.
Ja, ich weiß, was alles rumsteht. Also so viel zum Thema Rebound-Effekt, man hat immer mehr und ja, ich nehme
überall
nicht
stecken,
raus.
Du hast es gesagt, überall stecken diese Rohstoffe drin, ne? Und das Gerät schmeiße ich ja auch nicht weg, weil das geht ja noch. Ich glaube jedenfalls, nach 20 Jahren wird schon noch gehen.
Ja, aber ich glaube, jeder findet etwas und ich weiß nicht, ich oute mich jetzt als jemand, der neulich irgendwie bei sich zu Hause einen nicht mehr ganz funktionierenden Nasenhaarentferner gefunden hat.
Das ist ein sehr nützliches Instrument.
Das stimmt, das muss ich sagen, ich bin über 30, ich brauche das.
Genau.
So. So, und warum eigentlich zum Recycling bringen? Wir haben vorhin schon gesagt, man kann einiges rausziehen, manches besser, manches schlechter. Gut recyceln lassen sich Eisen, Stahl, Kupfer, Aluminium und Edelmetalle.
Ja, die meisten Metalle, ja. Mhm.
Schlecht seltene Erden, da gibt es weltweit eine Recyclingquote von 1%. Das liegt daran, dass diese Sondermetalle nur in sehr geringen
Mengen vorkommen. Das ist genau der Punkt, die kannst du, das ist genau wie der Abbau, die sind überall. Die sind ja nicht wirklich selten. Sie sind nur immer so verteilt, dass du so schlecht drankommst. Und das ist auch beim Recycling das Problem. Man braucht immer nur winzigste Mengen. Und da lohnt es dann am Ende des Tages wieder nicht. Das ist wieder ein wirtschaftliches Problem.
Genau, also zumindest noch nicht. Ne? Also,
genau.
Und die sind auch ganz oft komplex verbaut. Das muss man auch sagen. Apropos komplex verbaut, die Frage ist ja auch, wenn jetzt doch in Deutschland die Hälfte in den Restmüll fast kommt, man weiß, glaube ich, manchmal gar nicht, was alles Elektroschrott ist. Also,
ja,
das habe ich auch.
Einwegzigaretten, diese Viper, die sind ja in der EU bis dato erlaubt gewesen. Ich glaube, sie sind jetzt endgültig verboten worden. Das ist ein elektrisches Gerät. Das ist Irrsinn.
Ja, Wahnsinn, ne? Also
und die werden dann jedes Mal weggeschmissen.
Genau, oder halt, keine Ahnung, selbst in meiner Jugend war schon Schuhe, die blinken können, ein Ding oder ein Kuscheltier, was halt doch irgendwie ein kleines Bauteil drin hat, weil es irgendein Geräusch macht. Also man erkennt das aber wohl immer an einem durchgestrichenen Mülleimer, so eine Mülltonne, die ist irgendwo auf dem Produkt drauf, dann weiß man, das ist Elektroschrott, das muss auf jeden Fall gesondert entsorgt werden. Ein anderer Punkt wäre ja auch, Werner, die Dinge reparieren lassen. Aber jetzt haben wir halt gerade schon angesprochen, aus ökonomischen Gründen ist die Reparatur halt meistens nicht sinnvoll. Aus ökologischen, aber praktisch immer. Das ist das ganz große Problem dabei.
Ja.
Es gibt immer mehr, das habe ich auch gelernt, Repair-Cafés in Städten, also ehrenamtliche Institutionen. Da sind engagierte Menschen, mit denen kann man oder sie machen das für einen, eben kaputte Elektrogeräte reparieren lassen. Das habe ich in dieser SWR-Reportage auch gemacht mit einem Wasserkocher. Und ich sage dir, ich war ja froh, dass es dann so ein Repair-Café gibt. Eigentlich war nur dieser Kippschalter oben kaputt, der immer wieder zurückgegangen ist, und dann hat sich der Wasserkocher ausgeschaltet. Aber das war echt interessant. Wir haben diesen Wasserkocher auseinandergenommen. Und natürlich brauchte man Spezialschrauben. So hat es der Hersteller schon mal gemacht. Wir mussten dieses Ding für diesen Schalter komplett zerlegen. Irgendwann war dieses Repair-Café am Abend leer, weil wir immer noch an diesem Wasserkocher rumgedoktert haben. Am Ende ging der wieder, so einigermaßen. Ich weiß nicht ganz, ob wir das sicherheitsrelevant gut gemacht haben. Also man kann den verwenden, das hat schon funktioniert, aber ich dachte mir, wow, für 19,99 hätte ich den im Internet halt auch schon schnell neu bestellt. Ne?
Eben, und das ist der Reflex, der da leicht passiert. Also reparieren ist ein Riesending. Die EU hat ja jetzt gerade wieder neue Reparaturrichtlinien erlassen, dass eben Reparieren grundsätzlich möglich ist, dass Akkus nicht fest verbaut werden dürfen und. Das sind auch ganz, ganz wichtige Schritte, weil dann ist zumindest mal grundgelegt, dass man reparieren kann. Das andere Problem ist, dass es auch aus Sicht der Konsumenten oft zu nervig ist, selbst zum Repair-Café zu gehen, oder das Reparieren kostet dann mehr, als das neue Gerät kostet. Und dann unterbleibt das halt trotzdem. Und noch eins darf man nicht unterschätzen, gerade bei Unterhaltungselektronik, witzigerweise, wo es auf nichts ankommt, wo das Gerät ja nicht wirklich wichtig fürs Leben ist, ne? Im Gegensatz zu einer Heizung oder sowas, da neigen wir alle ja meistens dazu, gebrauchte ältere Geräte mal zur Seite zu stellen und dann doch ein neues zu kaufen, weil das neue mehr kann, schöner ist, schneller ist oder sonst irgendetwas. Das heißt, da kommst du auch mit Reparieren, Zwängen oder sowas gar nicht weiter, weil die Verbraucher wollen, dass das Gerät kaputt geht oder weg ist und damit man ein neues kaufen kann. Das darf man nicht außer Acht lassen, wenn man dann immer den Herstellern die Verantwortung aufbürdet, wenn Reparieren angeblich nicht klappt.
Das ist absolut richtig. Zeitgleich gibt es aber auch viele Verbraucher, gibt es auch ein paar Umfragen, die sich wünschen, dass sie ihr Elektrogerät, ihr Smartphone oder so weiter länger nutzen könnten. Aber ich merke das selber, ich habe ein altes Tablet. Du und ich nehme das vielleicht irgendwie, um mal einen Film zu gucken oder was aufzuschreiben. Das wird einfach von jedem Software-Update zum Software-Update so langsam, dass ich es demnächst ersetzen werde. Gut, ich glaube, dann habe ich es auch wirklich 7 oder 8 Jahre gehabt. Das ist eine lange Zeit für so ein Gerät, aber man macht es mir auch nicht einfach. Also das müsste, glaube ich, nicht langsam sein. Es hat Speicherplatz frei, aber es wird einfach immer langsamer. Schade eigentlich, denn klar ist, das sagt jede Studie, wenn auch mit unterschiedlichen Zahlen, je länger wir ein Gerät nutzen, desto mehr CO2 sparen wir in aller Regel ein. Und wenn man mal bedenkt, wie viele Elektrogeräte es gibt auf der Welt, dann merkt man auch schnell, das ist viel Holz, wenn man da mal alles zusammenzählt.
Ganz klar. Die Größenordnungen sind beachtlich.
Es gibt, wie gesagt, ganz viele Zahlen dazu. Um es mal an einem Beispiel konkret zu machen, eine Studie vom Öko-Institut 2016 über Waschmaschinen. Die Annahme ist, eine hält 5 Jahre, eine hält 10, eine hält 20 Jahre. Wenn man das auf diese 20 Jahre dann anschaut, dann spare ich halt 1,1 Tonnen CO2 sozusagen, wenn ich eine Waschmaschine habe, die wirklich 20 Jahre hält, im Vergleich zu der, die nur 5 Jahre hält, die ich immer ersetzen muss. Das klingt im ersten Moment natürlich auch logisch, aber es gibt auch immer das Argument, ja, aber die Nachfolgegeneration braucht auch weniger Strom und die günstigere ist vielleicht auch einfach leichter gebaut. Das wurde mit einberechnet und trotzdem ist das langlebige Modell, und ich glaube, da kann man mit den Zahlen jonglieren, wie man möchte, das langlebige Modell ist zumindest auf einen gewissen Zeitraum, je nach Elektrogerät, das deutlich bessere für Umwelt und Klima. Das Problem ist ganz oft nur, wie erkenne ich denn beim Kaufen langlebiges Modell? Man kann teuer kaufen, das könnte schon ein Indikator sein. Zumindest kann man sagen, wenn ich sehr, sehr günstig kaufe, dann habe ich wahrscheinlich nicht die beste Qualität. Aber ich kann es natürlich nicht richtig fassen. Ich habe auch irgendwo gelesen, es soll Elektrogeräte mit einem blauen Engel geben, Werner. Das habe ich noch nicht gesehen. Du?
Ich habe noch nicht drauf geachtet bei Elektrogeräten. Ehrlich gesagt, ich gucke mir dann immer sehr intensiv die technischen Werte an und versuche mir selbst ein Bild zu machen. Aber ja, habe ich noch nicht drauf geachtet.
Okay, alles klar. Also man kann auf die Garantiedauer achten, habe ich bei der Waschmaschine gemacht. Da konnte man anrufen und sich registrieren lassen. Da hatte man 7 Jahre. Das fand ich dann sehr gut. Da hat jemand doch als Hersteller ein Vertrauen in sein Produkt. Und mal geguckt, gibt es da auch ein Wartungsangebot, gibt es ein Reparaturangebot. Das ist vielleicht das, was man machen kann. Und ansonsten wäre natürlich schon zu wünschen, seitens der Politik, finde ich, wenn wir in Richtung Fazit gehen, so ein rigoroseres Vorgehen, also eine Verpflichtung zur Reparatur. Ersatzteile müssen angeboten werden und vielleicht auch in Richtung Reparatur. Schweden hat das gefördert. Die haben die Mehrwertsteuer auf eine Reparatur gesenkt und man kann Reparaturen steuerlich absetzbar machen.
Das finde ich eine gute Idee. Also Mehrwertsteuer auf dies und jenes senken, das kommt mir mittlerweile ein bisschen so wie der Notnagel der Politik vor. Wenn einem nichts mehr einfällt, dann wird das vorgeschlagen. Ich glaube, Mehrwertsteuer ist Mehrwertsteuer. Das ist nicht wirklich das richtige Instrument. Aber ja, Reparaturen absetzbar machen ist sicher lukrativ. Und eben, man müsste eine andere Berechnung machen. Das ist also eigentlich Entscheidende. Nämlich ein Produkt, das teuer ist, aber eben ein langjähriges Versprechen hat. Das ist im Grunde ja günstiger als ein zunächst billiges Gerät, was aber nach jeder Nutzung neu gekauft werden muss. Dass man das in Wirtschaftssystem fassen kann, das wäre eigentlich gut. Und da kommen wir nochmal dazu, das hat auch was zu tun mit, muss ich jedes Gerät selbst haben oder will ich nicht eigentlich nur den Nutzen von einem Gerät haben? Also Leihgeräte in vielen Bereichen, gemeinschaftliche Nutzung von Geräten. Das sind Wege, wie man diesen ganzen Park an Elektronik reduzieren kann und wenn man eben gemeinschaftlich einsteigt, vielleicht wertvolleres und auch hochwertigeres Gerät kaufen kann, was dann auch bei der erhöhten Belastung noch lange genug lebt. Das ist besser als dann eben diese Wegwerfmentalität. Wir haben, wie wir Fast Fashion haben, wir ja so eine Fast Electronic Geschichte. Also alle Nase lang kommt das Nächste, und gerade bei den IT-Geräten, habe ich das schon gesagt, ist es auch eine Modefrage. Im Haushalt, glaube ich, ist das nicht nötig. Da hat man auch nicht solche Sprünge mehr. Eigentlich kann man da ganz viele Geräte miteinander nutzen.
Haben wir in unserer Folge über Sharing Economy auch noch besprochen. Ich habe auch in der Zahl hier, die privaten Haushalte in Deutschland haben zu 96% eine Waschmaschine. Ich wohne in einem Mehrfamilienhaus mit 10 Parteien und es stehen im Keller, wie viele Waschmaschinen, Werner?
10?
Genau so ist es. Und wenn ich reinkomme, mache ich meine an und 9 laufen nicht. Ich könnte also auch die anderen benutzen, aber man hat halt seins. So, also die Nutzung überdenken, so lange wie möglich nutzen, vielleicht ja auch reparieren lassen, mal gucken und auf jeden Fall zum Recycling bringen. Spart knappe Rohstoffe, sorgt für weniger CO2-Emissionen und am Ende auch dafür, dass, wenn das richtig entsorgt ist, keine gefährlichen Stoffe in die Umwelt gelangen. Mhm. Hat alles also einen recht großen Effekt auf Umwelt und Klima mit eigentlich dann doch einer relativ einfachen Handlung, ne? Also Lösung haben wir auf jeden Fall in dem Bereich vielleicht doch mal.
Wir haben die Welt wieder mal gerettet.
So ist es so. Und wie immer gibt es am Ende jeder Folge eine Podcast-Empfehlung. Heute übrigens, ganz anderes Thema, Gesundheit. Cooles Format von den Kolleginnen und Kollegen vom WDR. Werner, lohnt sich reinzuhören, sage ich dir. Vor allem in deinem hohen Alter.
Na, danke.
Gerne. Bis zum nächsten Mal. Jetzt aufpassen.
Auch dir. Tschüss.
Dich fit. Der WDR2 Podcast, in dem sich alles um Gesundheit dreht.
Ich bin Doc Isserl, Facharzt, tätig am Klinikum Remscheid.
Ich bin Anne Schneider, Redakteurin aus der WDR Verbraucherredaktion.
Ihr habt Fragen? Doc Isserl und Anne Schneider finden Antworten.
Ja, es hat echt so ein bisschen gebraucht, bis ich gerafft habe, dass nur ich diesen lauten, schrillen Ton höre. Also das war dezent unangenehm.
Hier geht es von der Grippe über Beinbruch bis hin zur Depression. Also alles, was den Menschen plagt, aber auch nach vorne bringt. Sprich, viel Schlaf, ausgewogener Ernährung und ganz viel Sport.
Frag dich fit. Jeden Freitag neu. Über die WDR 2 App und überall, wo es Podcasts gibt.